Deutschlandfunk. Kalenderblatt.
30. Juni 1848. Heute vor 175 Jahren erschien die erste Ausgabe der Neuen Preußischen Zeitung. Ein Beitrag von Andrea Westhoff.
März 1848. Es brodelt in Europa schon seit Jahren. Auch in vielen Staaten des Deutschen Bundes kommt es zu Unruhen, die ihren Höhepunkt mit den blutigen Barrikadenkämpfen in Berlin erreichen. Meinungs- und Pressefreiheit gehören zu den wesentlichen Forderungen der Aufständischen. Und tatsächlich lässt der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Am 17. März 1848 ein Gesetz verkünden, in dem es heißt:
Die Zensur wird hiermit aufgehoben.
In der Folgezeit erscheinen unzählige Publikationen, linksrevolutionäre und liberale vor allem, aber nicht nur.
Auch Gegner der Revolution müssten sich der gewährten Pressefreiheit zur Vertretung ihrer Politik bedienen,
schreibt der preußische Politiker und Vordenker der Konservativen Ludwig von Gerlach Ende März 1848 an seine Gesinnungsgenossen und ruft zur Gründung einer neuen Zeitung auf. Das nötige Startkapital von 20.000 Talern kommt durch eine Aktienausgabe à 100 Taler zusammen. Hauptsitz der Redaktion wird Berlin. In dem programmatischen Konzept heißt es:
Neben dem Kampfe gegen die Revolution gilt es zugleich, eine positive Stellung zu der neuen Ordnung der Dinge einzunehmen.
Nach drei Probenummern erscheint am 30. Juni 1848 die erste reguläre Ausgabe unter dem Namen Neue Preußische Zeitung. Im Kopf prangt das Eiserne Kreuz, umrahmt von den Worten »Vorwärts mit Gott für König und Vaterland«, dem deutschen Wahlspruch der Befreiungskriege gegen Napoleon. Wegen dieses auffälligen Emblems heißt die NPZ bald im allgemeinen Sprachgebrauch Kreuzzeitung. Sie erscheint als überregionale Tageszeitung und wendet sich an preußische Adlige, Offiziere, hohe Beamte und Industrielle. Aber nur ein Jahr nach der Märzrevolution setzt schon die Ära der Restauration ein. Die meisten Blätter von 1848 verschwinden, doch die Kreuzzeitung überlebt und wird zur wichtigsten Stimme der Konservativen in Deutschland. Trotz ihrer geringen Auflage, sie hat nie mehr als 10.000 Abonnenten, ist sie sehr einflussreich. Ihre politischen Nachrichten sind brisant, stammen sie doch oft von Diplomaten vor Ort. Es gibt Korrespondenten in allen großen europäischen Hauptstädten, unter ihnen manch prominente Denker und Dichter. So arbeitet etwa Theodor Fontane seit den 1850er Jahren zuerst in London, dann in Berlin für das erzkonservative Blatt. Aus Geldnot, wie der ehemalige Barrikadenkämpfer von 1848 später betont. Und nach seinem Ausstieg lästert er über die Kreuzzeitung. Sie bringe vor allem
Adelssoße mit einem Bibelspruch als Champignon drin. Aber ranzig.
Auch Bismarck ist in den ersten Jahren regelmäßiger Autor, wandelt sich dann allerdings vom Freund zum erklärten Feind. Als die Kreuzzeitung ihm, der inzwischen Kanzler des Deutschen Reiches ist, in einer Artikelserie 1875 kaum verhohlen Korruption vorwirft, ruft er im Reichstag zum Boykott auf.
Wenn ein Blatt wie die Kreuzzeitung sich nicht entblödet, die schändlichsten und lügenhaftesten Verleumdungen über hochgestellte Männer in die Welt zu bringen, muss man sich lossagen.
Die wichtigste Zäsur für die Kreuzzeitung ist zweifellos die Abdankung des Kaisers am 9. November 1918.
Das Herz jedes Monarchisten krampft sich zusammen bei diesem Ereignis.
Und entsprechend deutlich fällt auch die Ablehnung der Weimarer Republik aus. Mit Berufung auf Aristoteles nennt das Blatt die Demokratie eine entartete Staatsform, schreibt aber auch:
Schlechter ist nur eine Tyrannei.
Den Aufstieg der NSDAP begrüßt die Kreuzzeitung zunächst, distanziert sich jedoch bald von deren sozialistischen Tendenzen und dem Radau-Antisemitismus. Im Zuge der Gleichschaltung der Presse 1933 verliert sie dann zunächst ihre redaktionelle Unabhängigkeit. Und am 29. August 1937 wird den Abonnenten lapidar mitgeteilt:
Mit dem heutigen Tage haben wir die Kreuzzeitung übernommen.
Aber das Blatt hat längst jegliche Bedeutung verloren. Am 31. Januar 1939 erscheint die letzte Ausgabe der Neuen Preußischen Zeitung, die seit 1932 ganz offiziell Kreuzzeitung hieß.